abends auf dem Sofa bequem machen, Essen bestellen, es klingelt an der Tür, Pizza ist da, Trinkgeld, Tür zu, alle glücklich. Wirklich alle? Lieferkuriere werden in Deutschland immer wieder systematisch ausgebeutet und betrogen. Fabian Grieger von RBB Recherche hat einige von ihnen über Wochen begleitet und sich die Businessmodelle der großen Lieferdienste Volt, Uber Eats und Lieferando genauer angeschaut. Und er erzählt uns, wer wirklich den Preis bezahlt. Hier ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Wie immer mit einem Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Dienstag, der 2. Dezember. Fabian, herzlich willkommen bei 11KM. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, danke. Shivani Sharma ist eine junge Person, die in Indien aufgewachsen ist und vor so knapp 5 Jahren nach Deutschland gekommen ist, nach Berlin. Sie ist eine sehr ruhige Person und eine sehr ernste Person, wirkt auf den ersten Blick manchmal ein bisschen schüchtern, hat auch was Bestimmtes. So eine Mischung aus so sehr ruhig und zurückhaltend, aber schon auch bestimmt.
When we ring the bell to the customer house.
Eigentlich war ihr Plan, hier zum Studium nach Deutschland zu kommen, eine Zeit lang zu studieren und dann möglichst auch hier zu bleiben, einen Einstieg zu finden, in den Arbeitsmarkt, einen Job zu finden.
Then customer said, who is this?
Ja, und da musste sie von Anfang an gucken, wie kriegt sie das jeden Monat hin, war auf der Suche, schnellstmöglich einen Job zu finden und hatte dann, wie man das so macht, erstmal rumgefragt und kam dann den Tipp bekommen, naja, vielleicht bei den Lieferdiensten, da könntest du ja was finden.
Then we said, Volt.
Jetzt ist es so, es gibt ja diese großen Essenslieferdienste, Volt, Uber Eats, Lieferando sind das eigentlich im Wesentlichen. Da funktioniert das, wenn man einen Job will, nicht so, wie man das vielleicht sonst kennt. Es gibt Stellenausschreibungen, ich bewerbe mich, dann gibt es ein Bewerbungsgespräch und dann fange ich an. Sondern eigentlich muss man jemanden kennen, der einem so eine WhatsApp-Nummer weitergibt.
Eine WhatsApp-Nummer.
Und die führt dann ja zu einer Person, die sagt, ich kann dich dahin vermitteln. Und so war das auch bei Shivani. Den Weg ist sie gegangen. Und dann hieß es, naja, dann komm doch mal an einem Tag vorbei. Und ihr wurde eine Adresse in Berlin, in Neukölln genannt. Und diese Adresse führte zu so einem Telefonladen, also Mobile Shop. Hatte jetzt auf den ersten Blick gar nichts zu tun mit Lieferdiensten. Sagte aber, er kann ihr dabei helfen, dass sie bei Volt arbeitet. Und hat dann auch sich von ihr die Dokumente zeigen lassen, Ausweis vorgezeichnet, Krankenkassenkarte und hat dann gesagt, warte mal ein paar Tage und dann wirst du in der App freigeschaltet bei Volt, kannst dann Aufträge annehmen und kannst anfangen, Essen auszuliefern. Und Shivani hat das dann gemacht und tatsächlich erschien dann auch in der App, dass sie jetzt loslegen kann und hat dann angefangen zu arbeiten. Um die Ausrüstung musste sie sich selber kümmern und man geht eigentlich erstmal mit einem Invest rein.
Dann ging das los, dann hat sie das angefangen, einfach Essen auszuliefern.
Genau, dann kriegt sie einen Auftrag, fährt das Essen aus, soweit erstmal alles okay. Und dann, ja, war es irgendwann soweit, dann sind ein paar Wochen vergangen und sie hat gefragt, wie sieht es denn aus, wie funktioniert das mit der Auszahlung, wann bekomme ich die? Und dann kam nichts. So, und dann hat sie weitergefragt, dann wurde sie vertröstet, dann hieß es, naja, jetzt warte mal noch eine Zeit, das dauert und irgendwann waren es dann 3 Monate, wo sie nie einen Lohn bezahlt bekommen hat, aber in diesen 3 Monaten eine ganze Menge gearbeitet hatte. Das hat sich dann 3.500 Euro da angesammelt, die sie nie bekommen hat.
Dann kann ich mir vorstellen, ist sie auf die Idee gekommen, wieder zurück zu diesem Handyladen zu gehen, oder? Wo sie den Kontaktmann getroffen hat, ganz am Anfang, der sie freigeschaltet hat.
Das war natürlich ihre einzige Anlaufadresse und da ist sie hingegangen und hat dann gesagt, was ist denn jetzt hier los? Und dann hieß es, naja, die Person, die sei nicht mehr da, die ihr damals geholfen hat, dort bei Volt anfangen zu können. Und ohne den könne auch keine Auszahlung stattfinden, der wäre ja nicht auffindbar. Und dann ist es ganz interessant, weil Shivani eben dann wirklich jemand ist, die gesagt hat, das lässt sie jetzt nicht auf sich sitzen, hat sich mit anderen zusammengetan, Fahrern. Also war nicht die Einzige, die da betroffen war. Und hat sich da beschwert, haben eine WhatsApp-Gruppe auch gegründet und gesagt, wie machen wir das jetzt, dass wir hier an unser Gehalt kommen. Ja, Shivani hat erzählt, sie saß dann an einem Tag in der Vorlesung und dann kam ein Anruf auf ihr Handy.
That time I was in a college and attended the class. He called me.
Da ist sie drangegangen und dann meldete sich dieser Herr, der angeblich verschwunden sein soll.
He threatened me. You can do anything. You can't mess for me. Because right now I have a lot of money, you can do anything.
Leg dich mal lieber nicht mit mir an. Du kannst da eh nichts machen gegen mich. Eine klare Drohung. Worauf Shivani gesagt hat, so jetzt erst recht.
Then we decided, now we can go for a court.
Jetzt reicht's, jetzt gehe ich vor Gericht. Shivani hat gesagt, ich bin für Volt das Essen ausgefahren sozusagen und Volt steht in der Verantwortung. Ich möchte meinen Lohn haben und Volt soll den mir bezahlen. So, und Volt hat dann im Laufe des Prozesses klargemacht, nein, Shivani war nicht bei uns angestellt, sondern bei einem Subunternehmen. Das Subunternehmen hat auch einen Namen, Imox. Und Imox ist eins von ganz, ganz vielen Unternehmen, mit denen Volt in den letzten Jahren zusammengearbeitet hat. Und da sei Shivani angestellt gewesen und nicht bei uns. Und dem ist quasi das Gericht auch gefolgt, weil das Gericht gesagt hat, naja, Shivani kann nicht wirklich nachweisen, dass sie hier direkt bei Volt angestellt gewesen sein soll.
Das Gericht ist gefolgt, das heißt, Shivanis Klage wurde abgewiesen und Volt direkt muss sie das Geld also nicht zahlen. Wenn überhaupt, sei sie bei Imox angestellt gewesen.
Das Interessante ist, das kann man sich, glaube ich, relativ schwer vorstellen, aber Shivani hatte nie von dieser Firma gehört.
Von diesem Subunternehmen sozusagen. Und man muss vielleicht kurz zur Einordnung auch dazu erzählen, mit Subunternehmen zu arbeiten, das ist eigentlich gängig in ganz vielen Branchen. Das ist also erstmal eigentlich nichts Ungewöhnliches.
Das ist tatsächlich erstmal nichts Ungewöhnliches. Und jetzt ist es so, dass es in der Branche sehr, sehr verbreitet ist. Das ist quasi jetzt eine Situation, dass wir diese Fahrer oft auf den Straßen sehen und wir sehen ihnen die farbigen Boxen. Aber die Fahrer fahren nicht für diese Firmen. Also die ziehen sich eigentlich darauf zurück, dass sie nur die Vermittlungs-App wären.
Habt ihr euch diese Subunternehmen mal genauer angeschaut? Also wie zum Beispiel Imox?
Ja, wir haben Register im Internet durchforscht, Handelsregisterauszüge uns besorgt und sind zu einer Geschäftsniederlassung, die diese Firma angeblich haben soll, in Brandenburg gefahren. Also man kommt dorthin und dann ist da ein altes, verlassenes Haus, aber da ist offensichtlich kein Geschäft drin. Das Gleiche ist passiert, als wir uns das Wohnhaus von dem Geschäftsführer, einem Herrn Jaroslav T., angeschaut haben. Der sollte ja auch auf dem Land leben, aber tut er offenbar nicht, war auch nicht aufzufinden. Das Haus war verlassen und der sollte noch zwei weitere Firmen leiten und da war es dieselbe Geschichte.
Sag mal, gibt es diesen Jaroslav T. vielleicht überhaupt gar nicht?
Ja, die Frage haben wir uns auch gestellt und sind dann über das tschechische Handelsregister wiederum nach Polen verwiesen worden, in die Stadt Poznan. Dann haben wir über mehrere Tage quasi immer mal wieder versucht, ihn dort anzutreffen und das hat dann tatsächlich auch geklappt.
Dzień dobry. Wir pana co, my szukamy pana Jarosława.
Ja, also da stand dann Jaroslav T. tatsächlich vor uns und wir haben ihn dazu befragt und er wusste eigentlich von gar nichts. Also er sagt, er war völlig perplex davon, sagt, er ist geschockt und sagte uns, er hat mit indischen Leuten eigentlich gar nichts zu tun. Er hätte irgendwie mal einen in der Straßenbahn gesehen. Und meinte, wenn er jetzt der Geschäftsführer wäre von 50 Fahrern, dann würde er doch nicht hier wohnen, hier in diesem Häuschen, in dieser Hütte, wo er da wohnt. Es war also völlig klar, dieser Mann kann nicht wirklich diese Geschäfte geleitet haben.
Habt ihr ihm das geglaubt?
Das war sehr glaubhaft. Und man muss auch dazu sagen, dass an sich dieses Konstrukt, dass man also im Prinzip Strohleute einsetzt, Menschen, die eigentlich die Geschäfte gar nicht leiten, aber deren Identität oder Namen sozusagen dort nach vorne geschoben wird, das ist kein Einzelfall, sondern das ist was, was es eigentlich vor allem im Bereich der organisierten Kriminalität recht häufig gibt. Man sucht Leute, die in total schwierigen Verhältnissen sind, um dahinter irgendwelche Krummgeschäfte zu verstecken.
We drove to Poland to find him. Mm-hmm.
Wir haben Shivani auch das Foto gezeigt.
You went there?
We went there. And this, on paper, this was your boss.
It's see, now it's, you also can see it's really like fake. If he is an owner, so why we didn't saw this guy?
Und sie wusste überhaupt nichts von diesem Mann, hat den noch nie gesehen und wusste eigentlich gar nicht, dass es den gibt.
Aber Moment, Volt hat doch einen Vertrag mit diesem Subunternehmen Imox, nur deren offizieller Geschäftsführer weiß nichts davon, also ist so eine Art Strohmann. Und dann sprichst du da von Methodiken, die sonst die organisierte Kriminalität nutzt. Was sagt Volt denn dazu?
Also Volt hält auch nach wie vor daran fest, dass sie sagen, sie haben diesen Kooperationsvertrag mit dieser Immox und quasi mit dem Geschäftsführer Jaroslav D. auch gemacht. Und den hätte es gegeben und einen gemeinsamen Leitungsapparat, mit dem man die Einsätze geplant hätte. Als wir dann konkret nochmal zu unseren Recherchen nachgefragt haben, jetzt zum Strohmann, sie gesagt, dazu können sie sich jetzt so konkret nicht äußern und weisen darauf hin, dass sie mit diesem Unternehmen dann nach Unregelmäßigkeiten auch die Geschäftsbeziehung beendet haben.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen rauszoomen und uns nicht nur Volt anschauen, weil es gibt ja auch ganz viele andere Lieferdienste, Lieferando und Uber Eats beispielsweise, ist das eigentlich Standard in der Branche, dass da mit Subunternehmen gearbeitet wird?
Bei Uber Eats ist es so, sie haben keinen einzigen Fahrer selbst angestellt, sondern haben komplett alle Fahrer in Subunternehmen. Und bei Lieferando ist es ein immer größerer Teil, der auch für Subunternehmen fährt. Also es ist sehr intransparent, wer eigentlich wirklich diese Leute sind, die in diesem Subunternehmer-Business drin sind. Und wie das Ganze organisiert wird, da gibt es so sehr unterschiedliche Modelle. Also, dass Leute gar nicht bezahlt werden wie Shivani, das kommt jetzt eher selten vor. Es gibt Parallelfälle, aber es geht ja in der Regel schon darum, irgendwie sicherzustellen, dass dieses Geschäft am Laufen gehalten wird. Das heißt, die Leute werden schon bezahlt, aber eben oft mit so einer Scheinhülle. Also ich gebe jemandem einen Teilzeitvertrag und überweise dann auch einen Teil, der diesem Vertrag entspricht, aufs Konto und zahle Sozialversicherungsbeiträge, sodass ich zum Beispiel bei Zollkontrollen sagen kann, naja, der ist doch auf dem Papier hier angestellt und ich habe auch eine Gehaltsabrechnung und das sieht doch alles ganz, ganz sauber aus. Und in der Realität wird aber ein anderer Teil dieses Gehalts in bar ausgezahlt.
In bar?
In bar.
Wie läuft das dann?
Das sind teilweise wirklich sehr skurrile Szenen. Wir waren bei mehreren solchen Geldübergaben und dann kriegen die Fahrer einen Tag vorm Zahltag irgendwann eine Nachricht.
Weisestraße 12049 Berlin. Auszahlung heute 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr.
Und dann heißt es so, morgen kriegt ihr euer Gehalt und kommt bitte zu der und dieser Adresse. Und wir hatten das bei einem Subunternehmer von Lieferando, dass das dann einfach ein Platz mitten auf der Straße hier in Berlin war, wo sich dann so 60, 70 Fahrer versammelt haben, die lange dort gewartet haben, alle auf ihr Handy geguckt haben. Und dann kam irgendwann die Anweisung, so, jetzt sind wir gleich da. Und dann fuhr ein Auto vor mit einer riesigen Tasche drin, mit Bargeld, wo dann das Geld rausportioniert wurde in Briefumschlägen und dann an die einzelnen Fahrer Stück für Stück verteilt wurde. Und dann aber auch immer gleich nimmt das Geld und haut sofort ab, sozusagen. Und so funktioniert diese Auszahlungsmodalität.
Also da muss ich als Justizlaie aber anmerken, das klingt höchstgradig windig. Kann sowas legal sein?
Ja, die Frage ist, warum macht man das so, wenn es ganz legal ablaufen würde? Und es ist nicht immer ganz klar zu klären, wo eigentlich diese riesigen Mengen von Bargeld herkommen. Aber es liegt natürlich schon nahe, dass die hier nicht einen ganz legalen Ursprung haben, wenn man sozusagen sich so ein auch recht komplexes System hier überlegt, wie man irgendwie Bargeld transferiert. Und natürlich ist es so, dass für diesen Teil, und das haben wir auch nachweisen können, keine Sozialabgaben bezahlt werden. Und ja, es hier sich schon auch um Sozialversicherungsbetrug dann und Schwarzgeld handelt.
Also kann man ganz klar sagen, dass das nicht legal ist?
Das ist nicht legal.
Was sagt eigentlich Lieferando dazu? Die Fahrer, von denen du gerade erzählt hast, die liefern ja an Lieferando-Kunden.
Lieferando haben wir mit unseren Recherchen konfrontiert und sie sagen, das sind, was wir da beschreiben, alles Verstöße gegen die Vereinbarung, die sie haben mit ihren Subunternehmen. Sie verpflichten alle ihre Subunternehmen dazu, sich an die gesetzlichen Standards zu halten. Und wenn sie von Verstößen mitbekommen, dann beenden sie auch Geschäftsbeziehungen.
Von wie viel Geld sprechen wir denn?
Wir wollten herausfinden, wie viel verdient denn jetzt wirklich jemand pro Stunde, der bei einem dieser Subunternehmen arbeitet, und hatten da einen Fahrer, der uns dabei geholfen hat, wirklich jeden Tag die Arbeitszeiten zu dokumentieren von ihm und die generierten Umsätze, die dann in der App angezeigt werden, und ihn bis zur Auszahlung auch begleiten konnten. Also wir konnten dann quasi sehen, was kriegt er am Ende wirklich, was kriegt er in bar auf die Hand, was kriegt er aufs Konto überwiesen. Und konnten auch nachvollziehen, wie viel der Subunternehmer ihm noch abgezogen hat davon. Und das haben wir dokumentiert und kamen dann auf einen Stundenlohn von 7 €, den er in diesem Monat verdient hatte. Und da ist noch nicht das eingerechnet, was er selber noch an Kosten hat. Also das Geld fürs Fahrrad oder fürs Auto, für das er selber aufkommen muss.
7 € in der Stunde, das ist deutlich unter dem Mindestlohn. Der liegt ja gerade bei 12,82 Euro. Ist den Fahrern und Fahrerinnen bewusst, dass sie hier deutlich zu wenig verdienen?
Wir wollten das herausfinden, haben mit ganz vielen Fahrern gesprochen und sehr viel Zeit mit D-Wage verbracht.
You get paid by the orders, not by the hour.
D-Wage ist auch ein indischer Lieferkurier, der auch Student ist in Berlin, dann auch eigentlich mehr oder weniger unfreiwillig in dieser Lieferbranche gelandet ist, hatte sich andere Sachen vorgestellt und ist dann für einen Subunternehmer für Uber Eats eine ganze Zeit gefahren. Und war einer von denen, die da sehr unzufrieden damit waren, wie die Arbeitsbedingungen sind, auch wie niedrig die Löhne sind. Er hat dann damals sich zusammengetan mit anderen Lieferfahrern und gesagt, wir müssen jetzt mal irgendwas machen und wir fordern mehr Gehalt. Und da gab es einen sehr spannenden Vorfall. Und zwar im Januar diesen Jahres haben sich das erste Mal überhaupt solche indischen Kurierfahrer zu einem Streik organisiert. Und zwar waren das Fahrer, die für Subunternehmen von Uber Eats gearbeitet haben.
I don't think Uber had any strike before it. It's a really big deal because never ever Indian students have done this in Germany.
Der Streik war dann in dem Sinne auch erstmal ganz erfolgreich und viele haben sich beteiligt.
The response was pretty good. For that first day, I rarely saw any bikes.
Also aus der Sicht von D-Raj war der Streik in Berlin erstmal ein Erfolg.
Aber die Subunternehmer, die davon betroffen waren, die haben dann auch sehr schnell reagiert. Und zwar mit einer WhatsApp-Nachricht, die es ziemlich in sich hat, also mit einer Sprachnachricht.
Guys, if someone stops you in the streets, just show me the face.
Zeigt mir bitte mal, wer die Leute sind, die hier zu dem Streik aufrufen, wer die Anführer sind. Ich will ein Foto von denen haben.
If he doesn't know what Mafia is, we will show him what Mafia is. Take a photo of him and I will come with my boys and we will fuck him.
Das war nicht nur Drohung, sondern tatsächlich wurden dann auch so ein Schlägertrupp losgeschickt, der dann einige dieser Anführer angegriffen hat und einer musste danach dann auch ins Krankenhaus, nachdem er so verprügelt worden ist. Und für D-Wage hatte das Ganze auch Konsequenzen, weil er am Tag danach, dann nach diesem Streik, versucht hat, sich wieder einzuloggen, um zu arbeiten und dann auf seiner App stand, nee, dein Zugang ist jetzt blockiert. Und das ist nicht nur ihm passiert, sondern auch anderen Fahrern, die damals sehr zentral dabei waren, diesen Streik zu organisieren. Und wenn man keinen Zugang in die App hat, dann heißt das im Prinzip, man ist entlassen. Also man ist rausgeworfen und kann da auch nicht mehr arbeiten.
Das sind ja krasse Vorwürfe gegen diesen Subunternehmer, der für Uber Eats arbeitet. Haben die da Konsequenzen gezogen?
Uber Eats sagt, dass das, was wir dort alles recherchiert haben und beschreiben, dass das absolut nicht ihren Standards entspricht und dem ganz entgegensteht und verweisen eben darauf, dass wenn sie das mitkriegen würden, dass es da solche Verstöße gibt, dass sie sich dann auch von den Subunternehmen trennen. Und tatsächlich haben sie sich von diesem Subunternehmer, der da diese Drohung geschickt hat, auch getrennt, allerdings erst im August, also ein halbes Jahr, nachdem das passiert ist.
Eine Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, du hast jetzt immer von indischen Studierenden gesprochen, vom Streik indischer Lieferdienstfahrer erzählt und Shivani und D-Raj sind auch indischstämmig. Ist das ein Zufall?
Also tatsächlich ist ein ganz großer Teil von den Lieferkurieren, die unterwegs sind für die Lieferdienste, junge Menschen aus Indien. Und das war auch nicht immer so. Also es hat sich immer mal wieder ein bisschen verschoben, welche migrantische Gruppe da vor allem diese Jobs macht. Und seit so 3-4 Jahren ist das sehr stark so, dass es vor allem Menschen aus Indien sind und zwar die diese Biografie haben, dass sie eigentlich als Studenten nach Deutschland kommen. Und es gibt ein sehr großes Interesse unter vielen jungen Menschen in Indien, speziell nach Deutschland auch zu kommen, weil man sich Chancen auf dem Arbeitsmarkt ausrechnet, weil die Studiengebühren im Vergleich nicht so hoch sind wie in Kanada oder in England. Und viele Leute haben dann, wenn sie nach Deutschland kommen, bereits Schulden, um die Reise zu finanzieren. Man muss Geld auf ein Sperrkonto packen, um die Einreiseerlaubnis zu kriegen. Dann sind viele an solchen privaten Bildungseinrichtungen eingeschrieben. Teilweise sind es Privatunis, teilweise aber auch gar nicht richtig staatlich anerkannte Einrichtungen, wo sie extrem hohe Studiengebühren haben.
I think when a guy wants to come to a foreign country, he takes a blind side. I'll go and I'll get a job. I'll work harder, I'll work smarter. Something like that, but no, I don't think so that they can know. How can you know? I had no idea about the colleges, private or public. I had no idea whether, you know, I'll get a job or something like that. So if they knew that the situation is bad, they'll stay in India, they'll do something else.
Und dann ist das Thema Miete in den Großstädten ein Riesenproblem. Das heißt, man hat gleich einen Riesenberg an Fixkosten und muss irgendwie versuchen, den zu bewältigen. Das heißt, ich kann möglicherweise noch kein Deutsch in vielen Fällen, habe auch noch keine sonstigen anerkannten Qualifikationen und muss irgendwas machen, wo ich sofort anfangen kann zu arbeiten und auch möglichst viel arbeiten kann, um dieses Geld reinzukriegen. Und da beginnt eigentlich so eine Art Hamsterrad, aus dem man extrem schwer dann wieder rauskommt, weil sich dieser Druck immer so weiterschiebt und man eigentlich dann nicht zum Studium kommt, nicht wirklich zum Deutschlernen kommt, die eigentlich gemachten Pläne oder Ideen, die man hatte, mit denen man auch nach Deutschland gekommen ist, sich dann da gar nicht realisieren lassen, sondern man so ein bisschen als billige Arbeitskraft auf den Lieferfahrrädern endet. Offenbar gibt es nicht so besonders gute Alternativen. Es ist tatsächlich so, dass viele Fahrer nach wie vor eigentlich Schlange stehen und unbedingt diese Nummern haben wollen von diesen Subunternehmen, um in diese Fahrerflotten reinzukommen.
Fabian, du hast uns jetzt von zwei Subunternehmern erzählt, die mit den großen Lieferdiensten in Deutschland Verträge haben und wirklich fragwürdige bis illegale Praktiken an den Tag legen. Wieso arbeiten Uber Eats, Volt und Co. überhaupt mit solchen Subunternehmen? Sie könnten ja die Fahrer auch einfach selbst beschäftigen.
Bei den Lieferfirmen, sie sagen, naja, also diese Subunternehmen ermöglichen uns zum einen, agil zu agieren und damit überhaupt in den Bestellungen nachkommen zu können, sozusagen Spitzenzeiten ausgleichen zu können und ähnliches. Und zum anderen ist es auch klar, dass man sich als Vermittlungsplattform sieht und nicht primär dafür zuständig, die Leute zu beschäftigen und sagen, dafür braucht es ja Subunternehmen, die quasi dann unabhängig agieren. Also in der Branche setzt man sehr, sehr stark auf Subunternehmen und versucht dem entgegenzuhalten, dass das ein Problem wäre. Lieferando galt bisher von diesen drei Großen noch als das Unternehmen, was quasi noch die besten Arbeitsbedingungen hatte. Die Leute waren direkt angestellt beim Unternehmen. Es gab Betriebsräte. Das ändert sich jetzt aber gerade. Und zwar muss man sagen, mit Blick aufs Arbeitsrecht gibt es so eine Art Abwärtsspirale. Also Lieferando zieht quasi nach bei dem, was Uber Eats und Volt schon länger machen und setzt jetzt zunehmend immer mehr auf Subunternehmen und entlässt seine festangestellten Fahrer. Und diese Fahrten sollen jetzt Stück für Stück auch von Subunternehmen übernommen werden. Und das sind teilweise sogar die gleichen Subunternehmen, die bisher schon für Uber Eats und Volt auch gearbeitet haben.
Mehr Lohn und bessere Bedingungen. Darum ging es heute beim Streik in Dortmund. Fahrerinnen und Fahrer von Lieferando, dem Bestelldienst, sind auf die Straße gegangen.
Wir haben Lieferando die Hand gereicht. Wir haben gesagt, lass uns einen Tarifvertrag machen.
Der 36-stündige Warnstreik gestern und heute in Hamburg soll nur der Anfang sein.
In mehreren Städten haben Fahrer drei Tage am Stück gestreikt und nichts ausgeliefert.
Kampf für einen Tarifvertrag und gegen schlechtere Arbeitsbedingungen.
Die nächste große Aktion ist in Köln geplant und danach soll es in anderen Großstädten weitergehen.
Es gibt doch seit diesem Jahr sehr viele Aktionen, Proteste, Demonstrationen, teilweise von den Fahrern von den verschiedenen Lieferdiensten zusammen. Ich glaube, das hat was geändert in dem Selbstbewusstsein zum einen der Fahrer. Und man merkt, dass sich da so langsam was tut und dass auch auf der politischen Ebene jetzt nicht mehr ignoriert wird.
Das heißt, Bärbel Baas, die Bundesarbeitsministerin, die hat das Thema jetzt auf dem Schirm?
Die kennt das Thema. Wir haben ihr jetzt auch die Recherchen für unseren Film vorgelegt und mit ihr gesprochen.
Zu sagen, ich biete hier nur eine digitale Plattform und ich habe null Verantwortung für die Menschen, die dort arbeiten und habe einen enormen Profit auf Kosten dieser Menschen, die da ausgebeutet werden, ist für mich nicht tragbar. Deswegen gibt es ja auch auf der EU-Ebene eine Richtlinie, die wir jetzt auch in nationales Recht umsetzen wollen.
Und zwar geht es darum, sie möchte dieses Subunternehmerverbot möglich machen und will es dafür jetzt mal rechtlich prüfen. Also die Schritte gehen dahin, weil es einen Präzedenzfall aus der Fleischindustrie gibt. Einige werden sich erinnern, dass man davon in den Corona-Jahren auch so einige Skandale hatte über die Unterkünfte und die Arbeitsbedingungen. Und damals wurde ein Gesetz gemacht, was sehr scharf war, was gesagt hat, so, ihr müsst die Arbeitskräfte direkt anstellen, ihr könnt das nicht auslagern. Und das ist sehr effektiv gewesen tatsächlich und hat viele Probleme behoben. Es wäre eine Vorlage.
Und natürlich, wenn ich die Menschen direkt anstelle, dann habe ich auch eine Verpflichtung der Arbeitgeber, alles, was wir an nationalem Recht haben, auch einzuhalten. So, und deshalb prüfen wir das. Also ich bin schon dafür, dass wir es rechtlich hinbekommen, aber es ist nicht ganz einfach, das will ich dazu sagen.
So, Fabian, am Ende dieser FKM-Episode muss ich dir ja eins gestehen. Und zwar gehe ich raus mit einem Gefühl der großen Scham, weil ich natürlich so ein Mensch bin, der nicht kochen kann und sich unglaublich viel eben über diverse Lieferdienste bestellt. Und ich stelle mir jetzt die Frage, was können Menschen wie ich, Leute, die eben bestellen, was können wir tun?
Ja, das ist eine super Frage. Und zwar glaube ich, weil es die falsche Frage ist.
Okay, super.
Aber es ist tatsächlich die Frage, die immer gestellt wird. Ich glaube, zum einen kann man sich ja gar nicht so richtig vorstellen, wie das. Es ist ja so intransparent, dass ich als Kunde auch gar nicht weiß, bei wem bestelle ich da eigentlich. Kriege ich jetzt einen Fahrer, der vielleicht Mindestlohn kriegt, weil er direkt angestellt ist oder nicht? Also meine Einflussmöglichkeiten sind so schon gering. Und darüber hinaus glaube ich, dass man das mit so einem jetzt einem Appell oder auch einem moralischen Appell an die Kunden nicht wirklich gelöst kriegt. Sondern im Prinzip geht es um ganz grundsätzliche Fragen, ob Arbeitsrecht für alle gilt.
The society doesn't know what's going on with us. They simply see us as the guys who are delivering orders.
Und das ist, auch wenn man so mit den Fahrern spricht, immer wieder die Forderung, eigentlich wollen wir doch im Wesentlichen jetzt erstmal, dass das Gesetz, was für alle gilt, zumindest der Mindestlohn und diese Mindeststandards auch für uns gelten. Und das ist was, was auf einer politischen Ebene gelöst werden muss. Das heißt, da kann man sich sozusagen einbringen und vielleicht die Fahrerkollektive unterstützen, wenn sie irgendwie Aktionen machen, versuchen auf ihre Situation hinzuweisen, wenn sie Forderungen stellen. Ich glaube, dass das durch das reine quasi ethische Bestellen sich nicht lösen lässt.
Fabian, ich finde das eine unglaublich spannende Recherche. Danke, dass du sie uns mitgebracht hast zur FKM.
Vielen, vielen Dank.
Fabian Grieger ist zusammen mit seinem Kollegen Jan Wiese in die Welt der Lieferdienste abgetaucht. Unter welchen Bedingungen einige indische Studierende an privaten Hochschulen in Deutschland lernen, das seht ihr in dem Film Ausgeliefert, das Geschäft mit den Kurierfahrern. Den Link findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes. Morgen nimmt euch Elena mit in das Thema in der deutschen Politik in den letzten Wochen. Die Rente. Weil junge Abgeordnete der Union seit Wochen gegen den Bundeskanzler und den Rest der Regierung aufbegehren. Sie fordern, das geplante Rentenpaket mit einer grundlegenden Reform zu verknüpfen. Wir klären die Frage, wie reformbedürftig ist unser Rentensystem überhaupt? Das hört ihr morgen bei 11KM. Autorinnen der Folge sind Eva Münch und Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet hat Hanna Heinzinger. Produktion Adele Messmer, Fabian Zweck und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Bis ganz bald. Macht's gut. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch, Wolf of Cannabis. Darin geht es um einen umstrittenen Unternehmer, der versucht, ein Amazon für Cannabis aufzubauen. Und um die Frage, ist das eigentlich alles legal? Host Marlene Heiser taucht 7 Folgen lang tief ein in das Haifischbecken der neuen deutschen Cannabis-Industrie. Wolf of Cannabis von 1Live gibt es in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.